Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
Ehre sei dir, O Herr.
In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, wieder bei ihm und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Verehrte liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Pilgerinnen und Pilger, liebe Schwestern und Brüder in Christus. Am vergangenen Montag fand in unserem Haus St. Ulrich in Augsburg eine besondere Feier statt. Das Bayerische Bündnis für Toleranz, Demokratie und Menschenwürde schützen feierte sein 10-jähriges Bestehen. Vertreter der verschiedensten Verbände und Einrichtungen, anderer Konfessionen und nicht zuletzt der israelitischen Kultusgemeinde waren zugegen. Sogar der Innenminister hatte sein Kommen zugesagt. Als Hausherr habe ich natürlich ein Grußwort an die Versammelten richten müssen. Und ich habe vor allem auf den Namen dieses Bündnisses hingewiesen, wonach es sich nicht zuerst als eine Vereinigung gegen etwas versteht, sondern als ein Bündnis für Toleranz und den Schutz von Demokratie und Menschenwürde. Das fand auch der Minister erwähnenswert in seinem Schlusswort, der erst später gekommen war und meine Rede nicht gehört hatte. Einmal ganz davon abgesehen, was Toleranz für uns katholische Christen bedeutet, die ein katholischer Philosoph letztlich im christlichen Liebesgebot verankert sieht, muss es auch für uns zuerst und vor allem darum gehen, für unseren Glauben und für unsere Überzeugung zu stehen. Und erst daraus folgt, was wir ablehnen, wogegen wir uns wenden, was wir um keinen Preis der Welt mitmachen dürfen. Was anderes kann das Thema dieses großen Gebetstages mit Maria die Schwelle der Hoffnung überschreiten bedeuten, als dass wir für Jesus Christus Zeugnis geben und unser Lobpreis und Gebet für das Heil der Menschen an Gott gerichtet sind. Das konnte einem in der früheren DDR schon einmal passieren, wenn man als Priester der Kirche erkannt worden war, dass einem die Verkäuferin etwas von der Mangelware über den Tisch reichte, mit dem Hinweis: Hier, nehmen Sie das, ich bin auch gegen den Staat. Wir wussten dabei sehr wohl, dass sie damit das kommunistische System meinte, denn sonst hätte man ihr schon widersprechen müssen. Werden wir doch sogar von den Aposteln Petrus und Paulus dazu aufgefordert, die staatliche Ordnung zu respektieren und sich einer weltlichen Regierung zunächst einmal unterzuordnen. Und wir wissen alle sehr genau, dass unser Herr selbst ziemlich eindeutig reagiert, als sie ihn mit der Steuermünze hereinlegen wollen. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Damit sind die Pflöcke ein für allemal eingeschlagen und die eigentliche Rangordnung betont, denn letztlich gehört alles, aber auch alles Gott. Nicht um Stellung zu beziehen, Standpunkte einzunehmen und zu vertreten, Partei zu ergreifen, so habe ich es gesagt, sollten die Diakone zu Priestern geweiht werden, sondern um mit Christus voranzuschreiten und Menschen für Christus zu gewinnen. Kurz zusammengefasst, katholisch sein heißt nicht gegen etwas sein, sondern heißt aus der Fülle leben. Die Kritik an den Hirten des Volkes Israel, also an den Königen, die sie sich gleichsam abgetrotzt hatten, weil sie wie die anderen Völker sein wollten. Diese Kritik mündet schließlich in die Verheißung, dass Gott sich selber um sein Volk kümmern wird und aus ihrer Mitte einen gerechten Spross erweckt, den wahren König und Hirten, der für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen wird und der Herr ist unsere Gerechtigkeit genannt werden wird. So wird immer wieder mit der Botschaft des Alten Testamentes verfahren. Da wird das Volk Israel beinahe seitenweise kritisiert und getadelt wegen seiner Untreue und seines Versagens. Aber ganz zuletzt, manchmal nur in einem einzigen Satz, wird eine große Verheißung, eine hoffnungsvolle Heilsbotschaft ausgesprochen. Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber, so beginnt der Brief an die Hebräer, in dieser Endzeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Und nach dem Brief an die Epheser, aus dem wir die zweite Lesung dieses Tages gehört haben, zielt die gesamte Geschichte der Menschheit von der Schöpfung an über die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel auf Jesus, den Christus, und auf unsere Erlösung und Erwählung. Und was der Brief an die Epheser in der heutigen Lesung gewissermaßen theologisch resümiert, wird deutlich in der unendlichen Geduld und Gelassenheit unseres menschgewordenen Herrn Jesus Christus. Nur weil einer nicht mit ihnen gehen wollte, wollten ihm die Jünger verbieten, im Namen Jesu böse Geister auszutreiben. Feuer wollten sie gar vom Himmel rufen, weil ihnen die Leute in Samarien kein Quartier gegeben haben. Und Jesus verwehrt es ihnen jedes Mal und besänftigt auch den Choleriker Petrus mit der Gegenfrage: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Der heilige Kirchenlehrer Gregor von Nyssa hat dazu zu sagen: Was sonst soll der tun, der des erhabenen Namens Christi gewürdigt wurde? Was sonst, als dass er jeden seiner Gedanken und jedes seiner Worte und Werke prüft, ob sie mit Christus übereinstimmen oder nicht? Diese wichtige Beurteilung geschieht auf verschiedene Weise, denn was mit Leidenschaft getan, gedacht oder gesagt wird, so der Kirchenlehrer, das stimmt nicht mit Christus überein, sondern trägt die Prägung des Widersachers an sich, der die Perle der Seele mit dem Schmutz der Leidenschaft verunreinigt, um den Glanz des wertvollen Steines zu trüben und zu zerstören. Was aber von jeder Vermischung mit heftiger Leidenschaft frei ist, schaut auf den Urheber der Gelassenheit, nämlich auf Christus. Soweit der Kirchenlehrer. Heißt das nun, liebe Schwestern und Brüder, für uns, dass wir alles, was uns in dieser Zeit weltweit und auch in unmittelbarer Nähe mitten in Deutschland als katholischen Christen angetan wird, einfach so über uns ergehen lassen, ohne irgendwie auch immer darauf zu reagieren? Bedeutet etwa das Gelassenheit? Nein, keineswegs. Aber es bedeutet, dass wir alles, was wir tun und lassen, immer wieder darauf überprüfen, ob es mit dem Geist Christi übereinstimmt und dass wir uns immer wieder danach ausrichten. Denn sein ganzer irdischer Weg stand nicht zuerst im Zeichen des Gegen, sondern im Zeichen des Für. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. So bekennen wir im großen Glaubensbekenntnis der Kirche. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. So bekennt es Jesus von sich in der heimatlichen Synagoge. Seine ganze Existenz ist eine wahre Proexistenz. Eine Existenz des Für. Denn er ist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Ja, katholisch sein heißt nicht gegen etwas sein, sondern heißt aus der Fülle leben. Er vereinigte die beiden Teile und wir dürfen Juden und Heiden an dieser Stelle durchaus als exemplarisch für alle in Feindschaft Getrennten ansehen. Er vereinigte die beiden Teile und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er stiftete Frieden. Er hat in seiner Person alle Feindschaft getötet. Ja, er selbst, Jesus Christus, ist unser Frieden. Leben im Zeichen des Für bedeutet darum nicht nur, sich immer wieder an ihm zu orientieren und seinem Tun und Lassen proaktiv eine bestimmte Richtung zu geben, sondern heißt, füreinander da zu sein, füreinander einzutreten, stellvertretend für andere da zu sein, die aus welchem Grund auch immer noch in der Ferne sind oder, Gott sei es geklagt, aus der Nähe schon wieder in die weite Ferne gegangen sind. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist keine Erfindung des Predigers, in einer Zeit, in der viele von uns meinen, mit dem zivilen Kirchenaustritt ihre Taufe endgültig verleugnen zu können oder auch ihre schon lange während der Entfremdung von der Gemeinschaft des Glaubens endgültig dokumentieren zu müssen. Das Prinzip der Stellvertretung ist keine Erfindung, sondern ein Grundprinzip unseres christlichen Glaubens, das seine tiefste Grundlage in der Menschwerdung, im Lebenseinsatz und in der Lebenshingabe unseres Herrn Jesus Christus für uns alle hat. Klagen wir darum nicht, dass wir an Zahlen weniger werden, sondern beten und trachten wir danach, im Glauben stärker und vor allem opferbereiter zu werden. Aber eben gerade nicht zuerst um unserer selbst willen, sondern erst recht um der vielen anderen unserer Menschenbrüder und Schwestern willen. Könnten wir denn behaupten wollen, mit Maria die Schwelle der Hoffnung zu überschreiten, wenn wir nicht wie sie ein Leben in Zeichen des für den Willen Gottes zum Heil der Menschen und der Stellvertretung für unsere Mitmenschen zu führen versuchten? Auch die kleinste Gebetsgemeinschaft der Kirche darf nicht nur für ihre eigenen Anliegen und Nöte da sein, sondern muss immer über sich hinausdenken und trägt Verantwortung für den Sendungsauftrag der gesamten katholischen Kirche auf unserer Welt. Und dieser Auftrag heißt bekanntlich zuerst und vor allem: Geht hinaus, lehrt sie, tauft sie, macht sie zu meinen Jüngern. Und so bleibe ich bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt und nicht: Bleibt unter euch, versammelt euch, zieht euch zurück. Noch der geringste Einsatz füreinander vor Gott hat vor ihm eine unendliche Wert. Nichts ist ihm zu gering und nichts geht vor ihm verloren. Denn Jesus weiß, was die Menschen brauchen. Er hat den Einsatz seiner Apostel aufmerksam wahrgenommen und weiß, dass sie auch der Ruhe und Erholung bedürfen. Und das sei jedem von uns, die wir das Evangelium zu verkünden haben und sein Opfer zu feiern, eindringlich gesagt. Er weiß auch um unsere Grenzen und nimmt unsere Bedürftigkeit wahr. Aber er weiß auch um die unstillbare Sehnsucht von Menschen, die keine Anstrengung scheuen und bewusst oder unbewusst nach ihm und seiner Botschaft verlangen. Er erbarmt sich ihrer und belässt es nicht dabei, sie lange zu lehren, sondern belegt und bekräftigt seine Sorge für den ganzen Menschen mit der wunderbaren Speisung. In dieser geschichtlich und sinnenfällig erfahrbaren Katechese bereitet er alle, die ihm nachfolgen, auf das Geheimnis der heiligen Eucharistie vor. Am Abend vor seinem Leiden und nach seinem Tod und seiner Auferstehung, in jeder Feier der heiligen Eucharistie bis zum heutigen Tag, schenkt er sich uns als heilige Nahrung auf dem Weg des Glaubens unter den Gestalten von Brot und Wein. Jesus weiß, was die Menschen brauchen, und er gibt es ihnen. Jesus weiß, was die Menschen brauchen, und er will es ihnen auch durch uns geben. Jesus weiß, wonach wir uns im tiefsten sehnen, und er will es uns allen eröffnen. Immer wieder kommt mir dabei ein Lied in den Sinn, das ich auch heute noch gern singe, wo es heißt: Alles Leben ist dunkel, keiner weiß, wo er endet, jeder sehnt sich nach Glück. Gott hat ein Herz für den Menschen, Jesus ward einer von uns. Jesus lebt unser Leben, Jesus trug unsere Sünden, Jesus starb unseren Tod. Gott hat ein Herz für den Menschen, Jesus ist einer von uns. Mitten in Jesu Worten, mitten in Jesu Taten schlägt dies Herz für die Welt. Ja, Gott hat ein Herz für die Menschen, Jesus ist dieses Herz. Amen.